Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Immer wieder weist Swami in seinen Ansprachen auf die Bedeutung und die Aktualität des Ramayana für unser heutiges Leben hin. In seiner Ansprache vom 11. April 2003 sagt Swami:
Dieses Kali-Zeitalter ist das Zeitalter des Konfliktes geworden. In diesem Szenario strahlt das Ramayana als Leuchtfeuer für jede Familie. Wie sollten Brüder und Schwestern sich verhalten? Im Ramayana werden diese großen Ideale demonstriert. Es reicht nicht aus, den heiligen Text des Ramayana nur zu lesen. Ihr müsst den Idealen darin nacheifern. Das Ramayana transzendiert die Barrieren von Zeit und Raum, Kaste bzw. Schicht und Religion. Für alle Nationen, jederzeit und unter allen Umständen ist Einheit sehr notwendig, um im Leben Erfüllung zu finden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören heute in unserer Sendereihe Lesungen die 7. Folge aus dem Hörbuch Ramayana. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Wir legen diese Sendung in Liebe und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die 4 Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen. Ein zweites Mal zeigte Rama seine Göttlichkeit, indem er den göttlichen Shiva-Bogen spannte und zerbrach und so König Janakas Tochter Sita zur Frau gewann. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. Sita und Lakshmana wurde die Gnade gewährt, Rama in die Verbannung zu begleiten. Die Stadt Ayodhya versank in Kummer und Schmerz. Im jetzt folgenden 7. Teil erfahren Sie, wie Sita durch eine List von Ravana, dem 10-köpfigen Dämonenkönig, entführt wird.
Während er Shurpanakas Worten zuhörte, stieg in Ravana eine sinnliche Leidenschaft hoch, die ihn zum Sklaven verderblicher Torheit machte. Er wand sich heraus aus den Hassgefühlen Rama und Lakshmana gegenüber und begann, listige Pläne zu schmieden, wie er Sita von den Brüdern trennen könnte. Er versank in Gedanken, geriet in Spannung und Ruhelosigkeit und verlor alles Interesse, seinen Hunger oder Durst zu stillen. So verhängnisvoll war die Faszination, die ihn ergriff. Während Shurpanaka die Schönheit und den Glanz der Brüder Rama und Lakshmana beschrieb, war noch jemand anderes in der Empfangshalle, Vibhishana, der mit Freude im Herzen und Tränen in den Augen der Erzählung lauschte. Im Tempel seines Herzens bewahrte er diese göttlich bezaubernden Gestalten und sehnte sich zutiefst danach, in ihrer Gegenwart zu sein und sich ihnen zu Füßen zu werfen. »Werden sie mich empfangen? Kann ich gerettet werden? Verdiene ich von ihnen, gesegnet zu werden?« fragte er sich. Und dann sagte er sich, »Sie sind göttlich, das ist sicher. Sie sind in menschlicher Form auf der Erde erschienen, um die gottlose Rakshasa-Brut zu vernichten.« In seinen Gedanken gab er alles hin, was er hatte und war. Von diesem Augenblick an begann er, in ständiger Betrachtung ihrer Herrlichkeit zu leben. Ravana war von den yogischen Höhen, die er in früheren Leben errungen hatte, herabgestürzt. Und so zog er als Rakshasa umher. In Wahrheit war er ein großer Gottesverehrer. Tief in seinem Bewusstsein war er des universalen, absoluten Gewahr. Er wusste um die Tatsache, dass Rama selbst in menschlicher Gestalt gekommen war, um den Göttern Freude und Frieden zu bringen und um alle Spuren dämonischer Bosheit auf Erden auszumerzen. Da es jedoch keinen anderen Weg für ihn gab, ihn zu erreichen, musste Ravana mutwillig Bosheit und wilden Hass entwickeln und Rama einladen, ihn zu töten. Natürlich könnte dies eine Art Hingabe genannt werden, die töricht und schändlich ist. Aber sein inneres Ziel war, durch diese Tat der Selbstverleugnung und Auslieferung den Ozean von Geburt und Tod zu überqueren. Da aber sein Körper und sein Verstand aus den Trieben der Rakshasas gewachsen waren und sich auf dämonischem Nährboden entwickelt hatten, ignorierte er das Göttliche in sich, das ihn aufrief, sich mit dem göttlichen Rama zu vereinigen. Er zog sich auf seine dämonische Natur zurück und ließ seine unheilvollen Möglichkeiten und Kräfte erwachen. Die göttlichen und die dämonischen Aspekte seiner Persönlichkeit erhoben und senkten sich abwechselnd von einem Augenblick zum anderen. So gewann er schließlich die Überzeugung, dass die beiden eben königliche Prinzen seien und nicht mehr. Er beschloss, sie zu töten und die Frau, in die er sich so verliebt hatte, zu entführen. Seiner Schwester versprach er, auf diese Weise das Unheil, das ihr widerfahren war, zu rächen. Er verkündete, dass die Versammlung vertagt sei und befahl seinen Gehilfen, den Prunkwagen für seine Reise zur Empfangshalle zu bringen. Er nahm seinen Platz im Wagen ein, ohne einen Begleiter neben sich. Dann fuhr er zur Behausung Marichas am Meeresufer. Dort setzte er sich an Marichas Seite und erzählte ihm genau alles, was sich ereignet hatte. Er befahl Maricha, eine Rolle in der Ausführung des Planes zu übernehmen. Aber Maricha antwortete, dass er schon einmal die volle Macht von Rama und Lakshmana zu spüren bekommen habe. Er erzählte Ravana, dass sie keine Prinzen von gewöhnlicher Art seien, und riet ihm von solch wilden Unternehmungen ab. Lange und liebevoll redete er auf Ravana ein, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Aber die Leidenschaft hatte Ravana gegenüber den Geboten der Pflicht und der Sittlichkeit blind gemacht. So drohte er Maricha mit Strafe, wenn er sich seinem Willen nicht fügte. Maricha entschied bei sich selbst, dass es besser sei, durch die Hand Ramas als durch die des Dämonen Ravana zu sterben. Er stimmte dem Vorschlag, den Ravana ihm unterbreitet hatte, zu und bereitete sich darauf vor, seinen Part in der Verschwörung zu spielen. Ravana begab sich zum Dandaka-Wald, Maricha dicht hinter ihm. Unterwegs erläuterte Ravana seinem Begleiter den Plan, den er geschmiedet hatte. Er wies Maricha an, sich mit Hilfe seiner dämonischen Kräfte in einen lieblichen goldenen Hirsch zu verwandeln. Er hieß ihn, in dieser anmutigen Gestalt vor der Einsiedelei, in der sich Rama, Sita und Lakshmana befanden, umherzuspringen. Maricha musste sich einverstanden erklären, da er keine Möglichkeit hatte, Ravanas Zorn zu entrinnen. Ravana sagte zu ihm,
»Rama wird versuchen, dich zu fangen und wird dir folgen. Du musst ihn weit, weit wegführen und dann mit einer Stimme, die der Ramas völlig gleicht, wie in großer Not, Sita, Lakshmana rufen.«
Sie ließen den Wagen abseits stehen und begaben sich beide in Richtung Einsiedelei. Während dieses Netz gesponnen wurde, spürten Sita und Rama in der Einsiedelei am Panchavati mit einem Mal, dass der Augenblick für die Erfüllung ihrer Aufgabe gekommen war. Rama schickte Lakshmana los, damit er Knollen und Früchte für den Tag sammelte. Und da Rama merkte, dass die rechte Stunde gekommen war, sprach er zu Sita. »Gefährtin, du weißt alles. Es ist uns beiden bewusst, weswegen wir auf die Erde gekommen sind und was unsere Aufgabe ist. Diese Aufgabe ruft uns jetzt. Wir müssen sie jetzt mit ganzem Eifer angehen. Deine Natur und deine Eigenschaften sind über die Maßen edel und heilig. Wir haben beide menschliche Körper angenommen durch Riten, die mit dem Feuerprinzip verbunden sind. Mein Körper entstieg der Gabe, die vom Gott des Feuers selbst, von Agni, aus den Flammen des Opferfeuers dargebracht wurde. Du entstiegst der Erde, die von dem heiligen Pflug gepflügt wurde, um sie für einen Feueraltar zu weihen, auf dem eine Opferhandlung vollzogen werden sollte. Unsere Körper sind im Feuer geboren und werden durch die Wärme des Feuers erhalten. Deshalb, Sita, übergib alle deine göttlichen Eigenschaften und deinen Glanz dem Feuer und handle fortan wie ein gewöhnlicher Mensch. Auch ich werde mich wie ein gewöhnlicher Mensch bewegen und zu handeln und Sorgen und Angst um deinetwillen zur Schau stellen, den Trennungsschmerz und die Qual der Einsamkeit. Die Welt wird nur diese Art des Verhaltens im Gedächtnis bewahren und uns als menschlich ansehen. Man wird dies als Benehmen, wie es in der Welt üblich ist, und als natürliche Reaktion billigen. Denke daran, dass auch die kleinste unserer Handlungen ein Vorbild für die Familienväter und Mütter in der Welt sein muss. Wir müssen mustergültige Beispiele für die Beziehung zwischen Mann und Frau bieten. Sie müssen in vollkommener Übereinstimmung mit den Prinzipien von Wahrheit und Rechtschaffenheit sein. Unsere Handlungen müssen den Richtlinien entsprechen, die in den heiligen Schriften, den Shastras, niedergelegt sind. Wir müssen unser Leben in beispielhafter Weise gestalten, damit die gewöhnlichen Menschen dadurch inspiriert und bewogen werden, den Idealen zu folgen, die darin zum Ausdruck kommen. Wir müssen dieses Drama ganz bis zu Ende spielen, das heißt bis zur Vernichtung von Ravana und den Rakshasas. Lege deshalb deinen göttlichen Glanz in die Hände von Agni, dem Feuergott, und gib dich als gewöhnliche Frau, die in den Schlingen der Täuschung, der Maya, gefangen ist. Denn es kann keine Wirkung ohne eine Ursache geben. Wir müssen die Wirkung vollenden, nämlich die Vernichtung von Ravana und der Rakshasa-Brut. Deshalb müssen wir eine Ursache herbeiführen, um ihre Vernichtung zu rechtfertigen und herbeizuführen. Ravana hat in seiner Struktur einen grundlegenden Fehler, nämlich seine sinnliche Leidenschaft. Wir müssen das vor der Welt herausstellen. Wir müssen also eine Situation vorbereiten, in der es so aussieht, als ob er dich in einem Anfall von Leidenschaft entführe. Die Welt muss erkennen, dass seine Hingabe und Zuneigung zu Gott nicht von höchstem Rang ist. Denn welchen Zweck hat die Empfindung der Hingabe, wenn sie durch Gier nach sinnlichen Vergnügen und durch unmoralische Sehnsüchte getrübt wird? Taten und Verhaltensweisen, die einem Bewusstsein entspringen, das nicht rein ist, sind getrübt. Die Hingabe an Gott, die von sinnlicher Lust befleckt ist, ist so widerwärtig wie Schmutz. Diese Wahrheiten müssen jetzt zum Wohle der Menschheit mit Nachdruck zum Ausdruck gebracht werden. Zum Wohle der Menschheit ist es auch notwendig zu verkünden, dass jede spirituelle Übung oder Askese, jeder religiöse Ritus, jedes Ritual, das in der Absicht vollzogen wird, übermenschliche Kräfte zu gewinnen, armselig und verderblich ist. Wir müssen der Menschheit Ravana als warnendes Beispiel dafür vorhalten, dass, wie viele göttliche Riten und Handlungen man auch durchführen mag, diese, wenn man seine dämonischen Leidenschaften und Impulse nicht aufgibt, nur ein einziges Ergebnis zeitigen. Sie verlieren ihre Heiligkeit und werden wirkungslos. Zudem, Sita, gibt es da noch einen Umstand von überragender Wichtigkeit, den wir uns vor Augen halten müssen. Es gibt einen Fluch, der gegen Ravana ausgesprochen wurde, und es wurde ihm ein Weg genannt, wie er die Folgen dieses Fluches beenden kann. Wir müssen zusehen, dass sich ihm dieser Weg auftut. Der Anfang seines Endes ist gekommen. Heute oder morgen, wir müssen voneinander getrennt werden. Natürlich sind wir untrennbare Wesenheiten und nichts kann uns je auseinanderbringen. Doch wir müssen vorgeben, dass das geschehen ist, um es glaubhaft zu machen. Geh jetzt und übergib deine göttliche Form Agni in Verwahrung. Lakshmana wird jeden Augenblick mit den Früchten und Knollen zurückkehren und Ravana mit seinem verdrehten Verstand ist bereit. Ich muss dich noch über ein anderes Geheimnis unterrichten. Du wirst bei der Vernichtung der Rakshasas deine Rolle zu spielen haben. Obwohl du augenscheinlich unter der Bewachung von Ravana stehen magst, wirst du, da deine Macht dem Feuer innewohnt, Lanka zu Asche verbrennen müssen, indem du dich aus dem Feuer erhebst, in dem dein Selbst von nun an ruht. Lanka muss zu Asche werden, nicht durch Feuer, sondern durch dich als Feuer. Und Rama muss Ravana töten. Das ist der göttliche Wille. Diese Wahrheit muss offenbart werden. Dieses Geheimnis muss auch vor Lakshmana bewahrt werden. Er ist in seinem Eifer unser Werkzeug. Wenn die Aufgabe vollbracht ist und wir in Ayodhya einziehen, werde ich dich wieder aus dem Feuer, in dem du wohnst, entgegennehmen. Auch diese Tat will ich zu einer Lektion für die Welt machen. Jetzt beginnt das Schauspiel. Sita und Rama trafen ihre Entscheidungen und warteten auf die Entfaltung von Ravanas List. Von diesem Augenblick an waren jede Handlung und jedes Verhalten von Sita und Rama die Qualen der Trennung, das angstvolle Ringen nach Luft, die Schmerzensseufzer, das Stöhnen vor Kummer, nur Gesten und Reaktionen in dem Spiel, zu dem sie sich entschieden hatten, und keineswegs echt. Denn wie könnten Sita und Rama jemals getrennt werden? Durch ihr Verhalten wollten sie nur die Menschheit einige wertvolle Lektionen lehren. In diesem Augenblick kam Lakshmana herein, die Hände voll von Früchten und anderem Essbaren. Sie nahmen das einfache Mahl zu sich und tranken das kühle, klare Wasser des nahen Flusses. Dann setzten sie sich, bewunderten die bezaubernde Landschaft und brachten sich die Gräueltaten der Rakshasas in Erinnerung, die die friedvolle Atmosphäre der Wälder verpesteten. Sie sprachen begeistert über die Süße und Heiligkeit des Lebens im Walde. Nicht weit von ihnen erörterten Ravana und Maricha, wie sie am besten in die Einsiedelei gelangen könnten, um ihr schändliches Vorhaben auszuführen. Maricha war von Ravanas Leidenschaft und Verderbtheit angewidert, aber er hatte nicht den Mut, ihm seine Mittäterschaft zu verweigern. Er hatte keine Neigung, durch die Hand einer so verruchten Person zu sterben, und so nahm er die Rolle an, die Ravana ihm zuschrieb, und ging darauf ein, zu handeln, wie dieser ihn anwies. Maricha verwandelte sich also in einen bezaubernden goldenen Hirsch, eine Gestalt, die mit Sicherheit die Bewunderung von Sita und Rama auf sich lenken würde. Er dachte bei sich selbst, »Wie glückverheißend ist der Tag, der nun angebrochen ist. Ich werde in wenigen Augenblicken mit dem Anblick der drei bezauberndsten Personen auf Erden gesegnet werden. Sitas Blicke werden auf mich fallen, und dann wird Rama mir folgen, Pfeil und Bogen in seiner Hand. Wie glücklich bin ich! Ich bin der Diener, der in Ramas Fußstapfen treten darf. Natürlich weiß ich, dass ich etwas ganz Abscheuliches tue. Aber ich bin dazu gezwungen worden. Ich handle nicht in Übereinstimmung mit meinem Willen. Ich bin ein Gezwungener, und so bin ich frei von Sünde. Welche Sünde ich auch immer verübt habe. Wenn Ramas Pfeil, geschossen von Ramas Hand, mich trifft, wird diese künstliche Gestalt verschwinden. Das wird mein glückliches Geschick sein. Können alle Menschen auf so ein Ende hoffen? Können alle Menschen es erreichen? Und ich werde noch ein anderes Glück haben. Wenn ich meinen letzten Atemzug tue, werden meine Augen auf Rama geheftet sein. Diese göttliche Schönheit wird vor mir stehen. Der süße Name wird auf meiner Zunge sein. Wie fruchtbringend ist mein Leben geworden. Ich kenne keinen, der mehr Glück hat als ich. Maricha verweilte bei diesen süßen Gedanken, als er langsam zur Einsiedelei schritt. Der allwissende Rama und die allwissende Sita warteten beide auf sein Erscheinen. Der Hirsch näherte sich zögernd und mit offensichtlichem Zittern dem Bereich der Hütte. Er heftete seine Blicke auf Sita und Rama und blieb für eine Weile stehen. Dann hüpfte und sprang er ein paar Schritte, spähte in einen Busch aus Schlingpflanzen, trat aus purer Neugierde hinein, nur um im Nu wieder herauszukommen. Sita, Rama und Lakshmana bemerkten seine Possen und bewunderten seine Erscheinung. Als sie sahen, dass er ein goldenes Fell hatte, entschieden sie, er müsse eine seltene Art Hirsch sein. Sie bemerkten seine besonderen Eigenschaften und waren von seinem Liebreiz bezaubert. Sita sagte,
»Wenn ich nur diesen Hirsch bei mir haben könnte, könnte ich in seiner Gesellschaft meine Zeit glücklich verbringen. Wenn ihr zwei mit Dingen beschäftigt seid, die euch allein betreffen, könnte ich mit diesem einzigartigen zahmen Tier glücklich spielen. Bitte fangt dieses herzerfrischende kleine Tier für mich. Könnt ihr mir nicht diesen kleinen Wunsch erfüllen, damit ich mich unterhalten kann, wenn ich alleine bin, indem ich es liebkose und es beim Spiel beobachte?«
So bat Sita und stellte eine starke Neigung zu dem wundersamen Hirsch zur Schau. Als Lakshmana dies sah, erhob er sich von seinem Platz und sagte, »Mutter,
Ich werde ihn für dich holen.
Rama hielt ihn zurück. Er wusste, dass der Hirsch nur in seine Hände fallen würde. Lakshmana kannte das Stück nicht, das mit diesem Prolog gerade begann. Rama sagte, »Lakshmana, der Hirsch muss gefangen werden, ohne dass er verwundet oder verletzt wird. Deshalb muss ich ihn selbst verfolgen und fangen. Ich muss Sita diesen Wunsch selbst erfüllen.« So wurde Lakshmana zum Schweigen gebracht, und er setzte sich wieder hin, wie ihn Rama geheißen hatte. Und mehr noch. Die folgenden Szenen waren beiden, Sita und Rama, bekannt. Rama behielt das Wissen jedoch für sich und sagte, »Lakshmana, dieser Wald ist der Wohnort von Rakshasas. Erinnere dich, was vor 2 Tagen geschah, als ihre Führer Kara und Dushana über uns herfielen. Ihre Verwandten und Gefährten werden möglicherweise mit Streitkräften kommen und uns angreifen. Deshalb ist es notwendig, immer einen Pfeil auf dem Bogen zu haben und alle 4 Himmelsrichtungen mit äußerster Wachsamkeit im Auge zu behalten. Bewache Sita mit größter Sorgfalt. Lass sie nicht allein, unter gar keinen Umständen. Dieser Hirsch mag mir entkommen und das Weite suchen. Ich muss ihn lebend fangen, deshalb kann es einige Zeit dauern, bis ich diese Aufgabe erfüllt habe. Gebrauche deine Intelligenz und körperliche Tapferkeit, wie es der Augenblick verlangt, und bewahre Sita vor jeder Gefahr, die sie bedrohen könnte, während ich nicht da bin.« Darauf begann Rama die Pirsch auf den seltsamen Hirsch und geriet außer Sicht. Der Hirsch schaute nicht nach vorne, sondern lief, den Kopf nach hinten gedreht, die Augen auf seinen Verfolger Rama geheftet. Rama sah dieses Verhalten und war entzückt, denn er wusste, dass der Hirsch Maricha war, sein großer Verehrer, der das Rama-Prinzip und Ramas Macht erfahren und erkannt hatte. So richtete Rama seine Augen auf den Hirsch und folgte seinem Weg mit großem Interesse. Der Hirsch kam für einen Augenblick in Reichweite, aber er sprang dann mit einem Satz wieder davon, um Rama ein bisschen weiter wegzulocken. Rama schien diese erniedrigende Verfolgungsjagd zu genießen. Aber nachdem das Spiel eine Zeit lang so gegangen war, legte Rama einen Pfeil auf seinen Bogen, und nachdem er den Hirsch genau anvisiert hatte, entließ er den Pfeil geradewegs auf das Ziel zu. Als der tödliche Pfeil den Hirsch hinstreckte, rief Maricha noch voller Qual aus,
»Ah, Sita! Ah, Lakshmana!«
und brach auf dem Boden zusammen. Der Schrei erreichte die Ohren von Sita und Lakshmana. Noch ehe der Ruf in ihn drang, sagte Sita,
»Lakshmana, hast du das gehört? Das ist die Stimme deines Bruders. Er ruft dich zu Hilfe. Geh, geh sofort, zögere nicht. Die Rakshasas sind erfahren in Zaubereien und Tricks. Sie verursachen übermäßigen Schaden, wenn sie ihre Gestalt und Natur verändern.«
Sie wollte, dass Lakshmana schnell dahin eilte, woher der Schrei gekommen war. Lakshmana war intelligent und gewohnt zu unterscheiden und zu richtigen Schlüssen zu kommen. Er war auch den Weisungen seines Bruders treu ergeben. Er verehrte dessen Befehle, die ihm so kostbar wie sein eigener Atem waren. Deshalb sagte er,
»Mutter, Rama kann niemals ein Unglück geschehen. Kein Rakshasa, wie listig er auch sein mag, kann Rama Schaden zufügen. Nicht wahr? Du hast gesehen, wie er im Nu Tausende dieser Dämonen vernichtete. Sei nicht ängstlich, fasse Mut und bleib ruhig. Rama wird bald gesund und munter in unsere Einsiedelei zurückkehren.«
Genau in diesem Augenblick kam es abermals aus der Ferne.
»Ah, Sita! Ah, Lakshmana!«
Daraufhin war Sita noch erregter und verwirrter. Sie sagte,
»Lakshmana, warum benimmst du dich so herzlos? Ich verstehe nicht, was du vorhast. Geh schnell, geh und bereite der Gefahr ein Ende, in die dein Bruder geraten ist. Hilf ihm, geh!«
Sie zeigte ihre Furcht und Angst auf vielerlei Weise und versuchte ihr Bestes, um Lakshmana zu überreden, sie zu verlassen. Natürlich wusste Sita sehr wohl, dass Rama niemals von Schwierigkeiten berührt werden konnte. Aber Dinge müssen geschehen als Fundament für zukünftige Ereignisse. Sie gebärdete sich wie eine Unwissende, die durch Schreie verängstigt ist. Lakshmana versuchte, sie auf verschiedene Weise zu beruhigen. Er erklärte traurig, dass er seinem Bruder gegenüber nicht ungehorsam sein werde. Als er sah, dass sie alle seine Argumente und Appelle in den Wind schlug, sagte er schließlich: »Mutter, Ramas Befehl ist mein wahres Leben. Ich betrachte ihn als ebenso wertvoll wie meinen Atem. Hast du nicht gehört, wie Rama mir befahl, dich niemals unbewacht zu lassen, sondern dich immer zu beschützen? Deshalb werde ich nicht einen einzigen Schritt von hier fortgehen, was auch geschehen mag.« Sita wollte Lakshmana weit wegwissen, denn Ravana musste sich ja der Einsiedelei nähern. Es stand im Plan, dass Rama dazu bestimmt war, die Vernichtung Ravanas und der Rakshasas zu bewirken, und sie hatte den Willen Ramas zu erfüllen. Deshalb blieb auch sie bei ihren Worten und wurde schärfer und verletzender, damit Lakshmana nachgeben konnte. Lakshmana verschloss seine Ohren mit den Händen. Er konnte die Beschuldigungen und Angriffe nicht ertragen. Er bat:
»Mutter, ich werde all den Zorn hinnehmen, den du mir entgegenschleuderst.«
Aber als Sita barscher wurde und drohte, sie würde Rama selbst zu Hilfe kommen, wenn er durchaus nicht gehen wollte, hatte Lakshmana keine andere Wahl. Er konnte es nicht länger ertragen. Er konnte ihr nicht erlauben, den Wald zu durchforsten, um Rama ausfindig zu machen und ihm zu helfen. Deshalb verließ er schweren Herzens die Einsiedelei, um Rama zu suchen. Als Lakshmana die Hütte verließ, bat er Sita inständig, dort hinter verschlossenen Türen zu bleiben und auf keinen Fall hinauszugehen. Er ermahnte sie, vorsichtig und wachsam zu sein. Darauf verließ er unwillig und zögernd die Einsiedelei. Er wandte sich nach allen Seiten und bat die Geister des Waldes, auf Sita aufzupassen und sie zu beschützen. Er zog vier Linien um die Hütte und beschwor sie mit geheimnisvoller und mächtiger mantrischer Kraft. Und er bat Sita, diese Linien auf gar keinen Fall und unter keinen Umständen zu übertreten. Lakshmana war ein mit allen Tugenden ausgestatteter Mann. Er befand sich in der Zwickmühle, zwei entgegengesetzten Befehlen folgen zu müssen, und er konnte keinem von beiden den Gehorsam verweigern, was ihm Schmerz und Pein bereitete. Er musste notgedrungen Ramas Befehlen zuwiderhandeln und Sita allein und unbewacht lassen. Furcht ergriff sein Herz. Er ging fort, obwohl ihm seine Beine den Dienst verweigern wollten. Bei jedem Schritt, den er nach vorne tat, drehte er sich um zur Einsiedelei. In eben jenem Augenblick verwandelte Ravana seine Erscheinung und seine Gewänder, denn er hatte genau auf diese Gelegenheit gewartet. Der äußeren Form nach wurde er zu einem Rishi, zu einem Seher. Aber trotz der ihm angeborenen Kraft, allein durch seinen Namen Götter und Dämonen in Schrecken zu versetzen, hatte er die Absicht, wie ein hinterlistiger Hund zu stehlen. Er ließ seinen Blick in alle Richtungen schweifen und betrat mit bebendem Herzen heimlich die Einsiedelei. Als er versuchte, durch die Vordertür einzutreten, schienen die geheimnisvollen Linien, die Lakshmana gezogen hatte, Flammen gegen ihn emporzüngeln zu lassen. Er fürchtete, dass sein Plan misslingen und ihm sogar noch Schlimmeres widerfahren könnte. Deshalb blieb er vor der Linie stehen und rief:
»Herren des Hauses, gib mir ein Almosen!«
Sita hörte das Rufen. Sie wusste, dass es Ravana war. Sie brachte Knollen und Früchte in ihren Händen, schritt durch die Tür und blieb davor stehen. Aber Ravana wagte nicht, sich ihr zu nähern, um die Gaben zu empfangen. Er sagte:
»Ich werde an keine Einsiedelei dicht herantreten. Das habe ich gelobt.«
Er wünschte, dass Sita die Almosen in seine Hände legte. Sita erwiderte:
»Nein, ich kann die Linie nicht überschreiten, die mein Schwager gezogen hat. Komm selbst, verehrter Gast, empfange sie hier von mir.«
Daraufhin drängte der Bettelmönch, der ja nur vorgab, einer zu sein:
»Liebe Frau, Ich werde die Linie nicht überschreiten und auf die andere Seite kommen. Ich kann keine Almosen annehmen, die mir über diese Linie gereicht werden. Das ziemt sich nicht für einen Asketen wie mich. Komm, gib sie mir. Ich bin hungrig. Ich bin sehr hungrig.
Er spielte seine Rolle schauspielerisch so gut, dass Sita beschloss, die Linie zu überschreiten, zu ihm zu gehen und ihm die Almosen zu geben, die sie in ihren Händen hielt. All das geschah im Nu. Sobald sie die Linie überschritten hatte, nahm Ravana sie bei der Hand und hob sie in seinen wartenden Wagen. Ihrem Wehklagen schenkte er keine Beachtung, sondern fuhr den Wagen mit ungeheurer Geschwindigkeit davon. Sita schrie:
»O Rama, Lakshmana, kommt und rettet mich vor dem verruchten Ungeheuer!«
Die Einsiedler und Waldbewohner um den Panchavati herum hörten sie rufen, aber sie konnten der Klagenden nicht helfen. Der ganze Wald verwandelte sich von grün in braun, als die Angstschreie ihn durchdrangen.
»O Rama, o Herr, rette mich, o rette mich vor diesem Ungeheuer!«
Das waren die Schreie, die im Wald widerhallten und alle beweglichen und unbeweglichen Wesen in Angst und Sorge versetzten. Im Inneren des Wagens mahnte Sita Ravana.
»Ravana, du baust deinem eigenen Untergang eine königliche Straße. Du bist dabei, dein Reich, deine Untertanen und deine Dynastie völlig und spurlos auszulöschen. Du verübst diese schändliche Tat mit einem Lachen auf deinem Gesicht. Aber der Tag wird kommen, an dem du mit Tränen in den Augen dafür bezahlen wirst. Erbärmlicher Wicht! Diese böse Tat passt nicht zu jemandem, der Askese geübt hat wie du.«
Sie gab ihm manchen Rat und manche Warnung. Sie rief auch Rama und Lakshmana, sie zu befreien. Der König der Adler, Jatayu, hörte die traurig klingenden Rufe, die sich aus dem dahinfahrenden Wagen erhoben. Er erkannte die Stimme Sitas wieder. Auch erfasste er, dass Sita im Wagen von Ravana saß. Er beklagte sein hohes Alter, das es ihm unmöglich machte, gegen den Schurken Ravana, der sie entführte, zu kämpfen. Er fühlte, dass es falsch war, ihn nicht daran zu hindern. Er wusste, dass kein Dienst erhabener sein kann, als eine Frau aus den Klauen eines solchen Burschen zu befreien, der sie ihrem Herrn und Meister raubt. Er beschloss, für die heilige Tat Sita aus der Gewalt des Dämons zu befreien, wenn es notwendig sein sollte, sein Leben zu opfern und für diesen Dienst all seine Kräfte und Fertigkeiten einzusetzen. Indem Jatayu über dem Wagen kreiste, rief er:
»O Sita, hab keine Angst! Ich werde diesen grausamen Schurken vernichten und dich erlösen. Ich werde dich wieder zu Rama bringen.«
Er kreuzte den Weg des Wagens und traf Ravana viele Male mit seinem scharfen Schnabel, so dass das Blut strömte. Er schlug den Wagen mit seinen Flügeln und versuchte ihn anzuhalten, indem er einen kräftigen Wind erzeugte, um seine Geschwindigkeit zu verlangsamen. Noch im Fluge gab er Ravana den guten Rat, seine Pläne zu ändern, bevor es zu spät sei.
»Ravana, dies ist ein Schritt, der dir nichts Gutes bringt. Lass Sita frei und kehre sicher heim. Anderenfalls wirst du mit deiner Brut im Feuer von Ramas Zorn verbrannt werden, wie Motten, die in die Flammen geraten. Dein Stolz wird deinen völligen Ruin bewirken. Die Frau eines anderen zu entführen, ist eine schändliche Sünde. Nur ein sündiges Herz sehnt sich nach eines anderen Weib und geht nach ihr auf Suche aus. Nur gemeine, rohe Menschen, schlechter als Hunde oder Füchse, sinken so tief herab. Du benimmst dich wie jemand, der so verrückt ist, dass er nicht imstande ist zu sehen, was ihm bevorsteht. Gibt es ein schlimmeres Verbrechen als dieses? Oh, welche Sünde haben deine Eltern begangen, dass du ihr Sohn geworden bist? Dein Kopf ist verdreht, weil du mit deiner körperlichen Stärke, deinem Reichtum und den Leuten, die deiner Macht unterstehen, rechnest. Aber höre,
Sie alle werden in Flammen aufgehen und zu Asche verbrannt werden. Sogar die Kräfte, die du durch Entsagung und Entbehrung erworben hast, werden im Nu zunichte werden. Würdest du ruhig und tatenlos zusehen, wenn deine Frauen von anderen Rakshasas weggeschleppt oder aufs Heftigste begehrt würden? Tatsache ist, dass diejenigen, die Frauen achten, und zwar sowohl ihre eigenen als auch die der anderen, dieses fürchterliche Unglück nie auf ihr Haupt laden werden.
Während Jatayu diese goldenen Ratschläge erteilte, flog er mit dem dahineilenden Wagen ein ganzes Stück mit. Sita gewann großen Trost, als sie die Worte Jatayus hörte. Die wohlformulierten Äußerungen beruhigten sie sehr. Jatayu glückte es, den Wagen anzuhalten und Ravana zum Gefecht zu zwingen, nachdem er Sita hatte absteigen lassen und ihr geholfen hatte, sich unter einen Baum zu setzen. Aber das Alter forderte seinen Tribut. Er konnte nicht lange kämpfen und war bald bezwungen. Doch es gelang ihm, während des Kampfes Ravana die Krone von seinem Haupt zu stoßen und ihm ein paar Büschel Haare auszureißen. Er pickte so heftig und an so vielen Stellen auf seinen Körper ein, dass Ravana in eine Masse blutenden Fleisches verwandelt wurde. Jatayus Schnabel und weitgespreizte Schwingen verletzten Ravana sehr und erniedrigten ihn in seinem Stolz. Solcher Art in die Enge getrieben, zog Ravana sein Kampfmesser und mit dessen scharfer Klinge hieb er Jatayu die Flügel ab und schlug ihn nieder. Flügel sind für Adler so wichtig wie ihr Lebensatem. So schrie Jatayu in seinem Todeskampf den Namen Ramas und fiel zu Boden.
»Ich focht ohne jeden Vorbehalt für meinen Herrn, aber meine Anstrengung war nutzlos. Auch das ist der Wille Ramas. Rama muss all das geplant haben, um der Welt eine Wohltat zu erweisen. Oder könnte Sita durch irgendjemandes Macht entführt werden, ohne dass Rama diese Tat entworfen hätte? Ich habe nun nur noch eine Bitte an ihn. Ich muss meinen Lebensatem wenigstens so lange behalten, bis ich ihm begegne und ihm diese Nachricht übermitteln kann. Ich muss sonst nichts mehr in meinem Leben vollbringen.«
Indem er das sagte, schloss er seine Augen und versank im Gebet. Ravana hatte Sita mittlerweile wieder in den Wagen gesetzt und brauste in großer Eile und mit viel Getöse davon. Jatayu sah dies alles. Er hörte Sita laut um Hilfe schreien. Jatayu war in Schmerz darüber versunken, dass er nicht mehr Widerstand hatte leisten können. Er lag im See seiner eigenen Tränen. Sein Herz sehnte sich nach Rama und seine Zunge flüsterte dessen Namen.
»Wenn der Tod herannaht, wenn das Unglück nicht mehr fern ist, verhält sich die Natur Warnungen und Ratschlägen gegenüber in unerwarteter Weise. Die Dinge stellen sich auf den Kopf. Auch Ravana verhält sich in dieser Weise, weil sein Ende nahe ist. Und auch seine Freunde und Verwandten werden binnen kurzem von der Erdoberfläche verschwunden sein.«
Jatayu erkannte diese Wahrheit. Er lag da, sich mit seiner Willenskraft am Leben haltend, und wartete, dass Rama kam. Rama kehrte aus den Tiefen des Dschungels nach Panchavati zurück, nachdem er die Verkörperung des goldenen Hirschen getötet hatte. Er dachte bei sich selbst, dass in der Einsiedelei die Geschichte nun den Lauf genommen hatte, den sein Wille ihr gegeben hatte. Er sagte zu sich selbst: »Obwohl nun mein Plan sich entfaltet hat wie eine Blüte, sollten die Menschen nicht so schnell begreifen, dass es ein göttlicher Entwurf ist. Ich muss mich in Zukunft wie ein gewöhnliches menschliches Wesen verhalten.« Als er die halbe Strecke zurückgelegt hatte, sah er Lakshmana kommen und er kam zu dem Schluss, dass auch Lakshmana der geheimen Absicht nicht gewahr werden sollte, die hinter der scheinbaren Tragödie steckte. So fragte er ihn, als ob er beunruhigt sei.
»Lakshmana, Bruder, du hast mir nicht gehorcht und meine Worte beiseite geschoben. Du bist weggegangen und hast Sita allein in der Einsiedelei gelassen. Wie konntest du das tun? Du bist so weit weggegangen und hast sie ohne Hilfe zurückgelassen. Wehe! Du bist jeden Tag Zeuge der dämonischen Verruchtheit der Rakshasa-Brut gewesen. Wie konntest du Sita so im Stich lassen? Wehe! Was ist ihr geschehen? Ich habe Angst, dass ihr ein Unglück zugestoßen sein könnte. Ich fühle, dass Sita nicht mehr in der Einsiedelei ist. Wehe! Was sollen wir jetzt tun? Wie wird unsere Zukunft sein?«
Als er diese Wehklagen hörte, fiel Lakshmana seinem Bruder zu Füßen und sagte,
»Bruder, du kennst mich wie deine eigenen Gedanken. Ich bin zu jeder Zeit und unter allen Gegebenheiten bereit, mich selbst und meinen Lebensatem dir zu Füßen zu legen. Würde ich jemals gegen deinen Befehl handeln? Und doch ist es diesmal geschehen. Die Macht, die mich zwang, dir nicht zu gehorchen, ist die Fügung des Schicksals. Was kann ich tun? Der Aufschrei, ah, Sita, ah, Lakshmana, der sich der Kehle jenes falschen Hirsches entrang, erreichte die Einsiedelei. Als Sita diesen Schrei vernahm, drängte sie mich auf verschiedene Weise, zu dir zu eilen. Ich bin mit den Verstellungskünsten dieser Dämonen vertraut und deshalb warf ich mich ihr zu Füßen und bat sie um Verzeihung. Ich sagte zu ihr, Rama kann nicht im geringsten Schaden erleiden. Ihm kann keine Gefahr nahen. Die Schreie, die wir hörten, sind nur eine List der Rakshasas. Ein zweites Mal erreichten jene Schreie unser Ohr. Da verlor sie allen Mut, denn es war eine vollkommene Nachahmung deiner Stimme. Nun ignorierte sie, wer sie in Wirklichkeit ist. Sie ließ die Sitten der Verwandtschaft und Familie außer Acht und gebrauchte Worte, die nicht ausgesprochen oder gehört werden sollten. Ich konnte es nicht ertragen. Deshalb wies ich sie an, alle Vorsicht walten zu lassen. Ich tat alles, was ich konnte, um sie in Sicherheit zu wissen, und verließ dann die Einsiedelei. Ich werde jede Strafe, die du mir auferlegst, getrost annehmen, und jede Sühne für das Unrecht, das ich getan habe.« Mit diesen Worten warf sich Lakshmana erneut vor Rama flach auf den Boden. Da sagte Rama, »Lakshmana, du hättest sie nicht alleine lassen sollen, aus welchem Grund auch immer. Ich ahne, dass Sita nicht mehr in der Einsiedelei sein wird, wenn wir dort ankommen. Wie können wir uns als Helden brüsten, wenn wir in diesem Wald nicht fähig sind, Sita davor zu bewahren, von den Rakshasas geraubt zu werden? Kannst du es dulden, dass morgen die Leute sagen, Rama sei nicht in der Lage gewesen, seine Frau vor dem Unglück der Entführung zu bewahren? Kannst du innerlich ruhig bleiben, wenn du solche Reden hörst? Wehe, wie soll ich diese Tragödie ertragen?«
Rama seufzte und stöhnte in großem Schmerz, genau wie ein unwissender Mensch, und rannte zur Einsiedelei, um zu sehen, ob seine Befürchtungen wahr waren. Wie Rama gesagt hatte, konnte Sita dort nicht gefunden werden. In scheinbar unerträglichem Schmerz beklagte Rama ihr Verschwinden. Lakshmana brach zusammen, wo er gerade stand, unfähig, den Kummer zu ertragen. Der Tatsache bewusst, dass er diese Katastrophe verursacht hatte, glaubte er, sein Leben lassen zu müssen. Aber er machte sich bald klar, dass Rama, der schon Sitas beraubt war, noch mehr in Ängste und Verwirrung geraten würde, wenn er, Lakshmana, von dieser Welt ginge, indem er sich das Leben nahm. Er fühlte, dass, wenn er stürbe, Rama ganz allein voller Qual und Leid durch die Waldlichtungen umherstreifen würde, ohne jemanden, der ihm Essen und Trinken brächte. Er konnte Ramas Schmerz über den Verlust Sitas nicht ertragen. Er konnte seine Zunge nicht bewegen und kein Wort hervorbringen, um Rama zu trösten und zu beruhigen. Lakshmana wälzte in seinem Kopf noch einmal alles, was an jenem Tage geschehen war. Er kam bald zu dem Schluss, dass es das Ergebnis von Ramas eigenem Willen sein musste. Er vergegenwärtigte sich, dass dieser sein Bruder kein gewöhnlicher Mensch war. Er wusste jetzt, dass das, was geschah, Teil des Dramas war, das dazu bestimmt war, der ganzen Menschheit Fortschritt und Wohlergehen zu bringen. Denn er, der frohgemut die Tränen von allen Augen wischen würde, er, der Beschützer der Welt, er, der bis zur Stunde noch niemals die Andeutung einer Sorge bekundet hatte, jammerte und weinte jetzt über die Trennung von seiner Frau wie ein gewöhnlicher Mensch. Als Lakshmana das, was geschehen war, so betrachtete, konnte er leicht folgern, dass das alles der Ablauf eines Spiels war, das Rama inszeniert hatte. Lakshmana wusste sehr wohl, dass Sita unvergleichlich tugendhaft war. Dass einer so einzigartig reinen Frau ein solches Unglück widerfahren sollte, war unerklärlich, es sei denn als Szene in einem Spiel oder als Teil des göttlichen Planes, dessen Erfinder Rama war. Niemand kann ohne den Befehl Ramas auch nur die geringste Tat ausüben. Jedoch, Rama war als Mensch gekommen und hatte beschlossen, durch sein Beispiel die Menschen den Weg der Gerechtigkeit, Redlichkeit, Loslösung, Hingabe, Tugend, Wahrhaftigkeit, Sittlichkeit und Demut zu führen. Lakshmana erfasste, dass das die Bedeutung des Spiels war, das Rama und Sita darboten. Er erkannte sich selbst als bloßen Schauspieler, dessen ganze Pflicht darin bestand, die Rolle, die ihm zugewiesen war, so gut zu spielen, wie er konnte. Als Lakshmana aus diesen Gedanken Kraft geschöpft hatte, näherte er sich Rama, fiel vor ihm nieder und sagte: »Bruder, ich weiß, du bist der Regisseur des kosmischen Spiels. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst, nichts, was du nicht weißt. Alles, was geschieht, folgt nur deinem Willen. Diese Ereignisse konnten nicht eintreten ohne dein Wissen. Ich werde kein Leugnen von dir hinnehmen. Ich glaube es fest. Durch diese Vorfälle, glaube ich, planst du, den Frieden der Welt zu fördern und das Geschlecht der Rakshasas zu vernichten. Mein Geist flüstert mir das ein und fordert mich auf, in diesem Glauben festzubleiben. Das muss die Wahrheit hinter diesem Spiel sein. Bitte sage mir die Wahrheit und gib meinem Geist Frieden.« Rama antwortete mit einem Lächeln: »Lakshmana, du bist ein Glied meiner Person. Was kann ich daher von dir fernhalten? Du hast die Wahrheit getroffen. Ich bin auf die Welt gekommen, um das rechte Handeln zu pflegen und zu fördern. Dazu muss ich viele Szenen von Recht und Unrecht aufführen. Ein Kleinkind, das weint, muss durch Spielzeug und Geklimper, Singen und Schaukeln getröstet werden, damit es sich wieder freut und ruhig wird. Die Mutter muss im Nu manche List ersinnen, um das Kind dazu zu bringen, die Milch zu trinken, die es braucht. Die Absicht ist nämlich, dem Kind seine Milchration zu geben. Aber sieh, wie nützlich diese Mittel sind. Das Singen und Schaukeln, die Spielsachen und das Sprechen, die Kniffe und das Kitzeln. Diese Methoden helfen, den Hunger zu stillen und das Weinen zu beenden. Genau aus diesem Grund werden sie eingesetzt. Du musst alle diese Mittel anwenden, um herauszubekommen, wie der Hunger gestillt und der Kummer beendet werden kann. Ähnlich, lieber Bruder, muss ich, der ich die Mutter des Universums bin, auf mannigfaltige Art und Weise handeln, um die Rechtschaffenheit wiederherzustellen und das unrechte Handeln auszumerzen. Diese Vorfälle sind geplant worden, um die Zwillingsziele Auslöschen von Kummer und Gewinn von Glückseligkeit zu sichern. Sie sind keine unbedeutenden Übungen. Einfache Leute gründen ihr Verhalten auf die Ideale, die ihnen gezeigt werden. So muss ich als Meister und Führer praktizieren, was ich ihnen als ideales Verhalten darlegen will. Wenn ich nicht vorlebe, was ich ihnen als Ideal vorhalte, kann ich nicht den Anspruch erheben, Meister und Führer zu sein. Wenn Meister und Führer, die diese Stellung nicht verdienen, erscheinen und Einfluss nehmen, dann verschwindet die Rechtschaffenheit langsam und das Nichtrechtschaffene nimmt überhand. Deshalb, Bruder, denke daran, dass diejenigen, die Macht als Meister und Führer haben, ihr Recht, Rat zu erteilen, in echter Praxis beweisen müssen. Sie müssen durch eigene, wahrhaftige Anstrengungen helfen, die Ideale zu verwirklichen, die sie predigen. Das ist der Weg für sie, um die Gnade Gottes und die Dankbarkeit der Menschen zu verdienen. Sita kennt die Rolle, die sie spielt. Diese beiden Körper, meiner und Sitas, bekunden die Freuden und Qualen von Vereinigung und Trennung nur als Körper. Der Schmerz und das Vergnügen, das Weinen und das Klagen sind Schein und unwirklich. Sie folgen den Notwendigkeiten und den Zwängen der Inkarnation, die ich zusammen mit anderen Begrenzungen auf mich genommen habe. Ich ziehe dich, was meine Realität betrifft, ins Vertrauen. Beachte, dass auch du in Übereinstimmung mit Zeit, Tat und Ursache, Raum, Situation und als Empfänger handeln musst, wie es die Geschichte verlangt. Dieses göttliche Geheimnis ist jenseits des Einsichtsvermögens von anderen. So musst auch du darüber Stillschweigen bewahren und den Regeln gemäß deine Rolle spielen. Wir müssen uns auf die Aufgabe konzentrieren, für die wir gekommen sind. Unmittelbar nach dieser Enthüllung stürzten sie sich in die Aufgabe, Sita zu finden. Beide spielten während dieser Suche ihre Rollen höchst ernsthaft, bewundernswert und realistisch. Nicht nur die beiden Brüder, auch Sita zeigte großen Adel, und sie handelte mit gleicher Festigkeit und Ernsthaftigkeit, obgleich die Rakshasa-Wachen an dem Ort, an dem sie gefangen gehalten wurde, sie terrorisierten und auf grausame Weise bedrohten. Weder schwankte sie, noch fügte sie sich. Sie blieb tapfer bei ihrer Entschlossenheit, sich selbst zu retten und ihre Reinheit zu bewahren. Sie hielt ohne Einschränkung, was sie geschworen hatte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten den 7. Teil der 10-teiligen Lesung aus dem Hörbuch Ramayana. In der nächsten Folge können Sie miterleben, wie Hanuman und seine Affenhorden Rama bei der Suche nach Sita helfen. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Wir hören uns wieder am ersten Sonntag des nächsten Monats, 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung. Und am dritten Sonntag des nächsten Monats setzen wir die Lesung aus dem Ramayana zur gleichen Sendezeit fort. Om Sai Ram.